Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Mittlerweile sind wir im 8. Kapitel des Buches Sacharja angekommen. Dort blickt der Prophet weit voraus auf das Leben in Jerusalem in der fernen Zukunft. Das heißt, auch jetzt, rund 2500 Jahre nach Sacharja, hat sich das, was vorausgesagt wurde, noch nicht erfüllt. Und deshalb ist es auch für uns noch interessant. In der letzten Sendung habe ich zuletzt aus Kapitel 8 des Sacharja-Buches die Verse 14 und 15 vorgelesen. Auf Vers 15 möchte ich gleich noch näher eingehen. Deshalb hier erst noch einmal beide Verse im Zusammenhang. So spricht der Herr Zebaoth: Gleich wie ich euch zu plagen gedachte, als mich eure Väter erzürnten, spricht der Herr Zebaoth, und es mich nicht gereute, so gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen wohlzutun Jerusalem und dem Hause Juda. Fürchtet euch nur nicht. In diesem Abschnitt blicken wir voraus auf die Zeit, wenn Gott Jerusalem sozusagen zur Welthauptstadt machen wird. Gott sagt, dass nichts und niemand ihn von seinem Vorhaben abbringen kann. Durch seine wunderbare, unendliche Gnade wird er große Dinge tun. Im Römerbrief schreibt Paulus: Denn Gott spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Mose hatte angefangen zu beten und mit Gott darum zu ringen, dass Gott die Israeliten nicht vernichtet. Und im Endeffekt sagte Gott: Ich werde dich erhören, Mose, aber ich erhöre dich nicht deshalb, weil du Mose bist, sondern ich zeige denen meine Gnade und Barmherzigkeit, denen ich meine Gnade und Barmherzigkeit zeigen möchte. Allgemeiner ausgedrückt: Es hängt nicht an demjenigen, der irgendetwas unternimmt, also ein Ritual abhält oder möglichst viele Gottesdienste besucht, sondern es hängt am Herrn Jesus Christus, der Barmherzigkeit erweist. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wir können auch nur, wie der Apostel Paulus, sagen: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott sagt zu seinem Volk: Das geschieht nicht, weil ihr ein Ritual befolgt habt oder weil ihr es zu Recht weggelassen habt. Ob ihr das tut oder nicht, ich bin es, der die Barmherzigkeit an euch erweist. Aber dieser Segen ist kein Selbstzweck. Denn diese Zeit des Segens ist bei Gott im Grunde noch etwas ganz Kleines. Gott schaut weit voraus, viele Jahrhunderte voraus, und er sagt: Es kommt der Tag, wenn ich wieder mit euch rechten werde, und an diesem Tag werde ich herrliche Dinge auf der Erde tun. Und so blickt er in diesen Versen voraus auf die sogenannte Endzeit. Wenn wir aber die Barmherzigkeit Gottes erfahren, bedeutet das nicht, dass wir einfach so leben könnten, wie es uns passt. Wenn Gott uns gnädig ist, bedeutet das nicht, dass wir keine Regeln mehr befolgen müssten, auch wenn manche Leute das denken. Hören Sie nun dazu Vers 16. Das ist's aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren. Das sollt ihr tun, heißt es hier im Grunde. Kommt Ihnen das eigenartig vor, weil Sie der Meinung sind, dass wir zumindest als Christen alle Freiheit genießen? Nun, darf ich Sie zunächst einmal fragen: Haben Sie Jesus Christus als Ihren Retter angenommen? Wenn ja, dann sind Sie gerettet durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Doch heißt das jetzt, dass Sie so leben können, wie es Ihnen passt? Nein, denn Jesus hat gesagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebe Hörer, wenn Sie Gott lieben, dann werden Sie seine Gebote halten. Sie werden sie nicht deswegen halten, weil Sie dadurch gerettet werden. Schließlich sind Sie schon gerettet durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. und wenn sie gehorsam gegenüber Gott sind, kann das nichts zu ihrer Rettung hinzufügen. Aber sie werden Gottes Gebote halten, weil sie ihn lieben. Weiter heißt es in unserem Bibelvers, rede einer mit dem anderen Wahrheit. Heutzutage scheinen Lügen an der Tagesordnung zu sein. Kleine und große Lügen sind in vielen Lebensbereichen völlig normal geworden. Im Geschäftsleben kann man sich nicht darauf verlassen, dass man die Wahrheit gesagt bekommt. In der Werbung sagt man oft nur die halbe Wahrheit. Von den Nachrichten können wir auch keine vollständige Wahrheit mehr erwarten. Und auf die Regierung können wir uns auch nicht mehr verlassen, egal welche Partei gerade an der Macht ist. Scheinbar kann man keinem Menschen in keinem Lebensbereich hundertprozentig trauen. Irgendwie scheint die Wahrheit aus der Mode gekommen zu sein. Doch meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dass zum Beispiel die Kinder in der Schule wieder bestimmte moralische Normen kennenlernen. Und eine davon wäre die Wahrheit. Wir müssen wieder lernen, wenn du nicht die Wahrheit sagst, dann bist du ein Lügner. Und daran gibt es nichts zu deuteln. Weiter heißt es in Vers 16 unseres Bibeltextes, richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren. Die breiten Stadttore waren damals der Ort, an dem Gericht gehalten wurde. Heute geben viele Menschen zu, dass sie sogar vor Gericht schon gelogen haben, einige sogar unter Eid. Aber hier heißt es, redet Wahrheit und richtet Recht. Ob wir nun als Anwälte oder Richter vor Gericht sind oder ob wir Zeugen sind, wir sollen die Wahrheit sagen bzw. gerechte Urteile fällen. Gott geht es hier um unser Motiv. Es sollte niemand bevorzugt oder benachteiligt werden. Wir sollen auch nicht zuerst an uns selbst denken. Vor Gericht soll es nur um die Wahrheit gehen. Vers 17. Und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Hier geht es wieder um unsere Motivation. Es geht um das, was in unserem Herzen ist. Keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten. Das heißt natürlich, dass man keine bösen Pläne schmieden soll. Aber diese Worte erinnern auch an die 10 Gebote. Wir sollen nicht neidisch sein auf das, was der andere hat. Selbst in unserem Herzen, in unseren Gedanken soll Frieden sein. Weiter heißt es in Vers 17, und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Hier bezieht sich Sacharja wieder auf die 10 Gebote, denn dort zeigt Gott uns ein paar von den Dingen, die er hasst. Die 10 Gebote sind nicht gegeben, um uns zu retten, sondern sie zeigen uns das, was Gott in unserem Leben möchte, und das, was er hasst. Die 10 Gebote machen uns deutlich, dass wir uns Gott zuwenden sollen. Es gibt viele Aufkleber und Postkarten mit den Worten, Gott ist Liebe. Ja, das ist tatsächlich wunderbar. Gott ist die Liebe. Aber es gibt bestimmte Dinge, die er hasst. Man kann nicht das eine lieben, ohne das andere zu hassen. Wenn man die Wahrheit liebt, dann hasst man normalerweise die Lüge. Wenn Sie beispielsweise Ihr Kind lieben, dann werden Sie vermutlich den Hund hassen, der einfach in Ihren Garten gelaufen kommt und Ihr Kind beißen will. Gott hasst bestimmte Dinge. Ich wünschte, jemand würde das mal ans schwarze Brett heften oder in der Zeitung veröffentlichen. Gott hasst Lügen. Gott hasst Neid. Gott hasst vieles von dem, was wir in der Welt von heute tun. Die Verse 18 und 19 in unserem Bibeltext erinnern uns daran, dass in Kapitel 7 berichtet wurde, wie eine Delegation aus Bethel nach Jerusalem geschickt wurde. Diese Delegation sollte die Frage klären lassen, ob bestimmte Fastentage weiterhin eingehalten werden sollten. Denn diese Fastentage waren vor allem wegen der Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar eingeführt worden. Doch nach 70 Jahren in der babylonischen Gefangenschaft war ein Teil der Juden inzwischen nach Jerusalem zurückgekehrt und hatte mit dem Wiederaufbau des Tempels und der Stadt begonnen. Die Frage war also berechtigt, ob jene Fastentage überhaupt noch einen Sinn ergaben. Nun also berichtet Zacharja in Kapitel 8, in den Versen 18 und 19, »Und es geschah des Herrn Zebaoth Wort zu mir. So spricht der Herr Zebaoth. Die Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats sollen dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Doch liebt Wahrheit und Frieden.« Wieder einmal betont Zacharja hier, und es geschah des Herrn Zebaoth Wort zu mir. Und zusätzlich fügt er hinzu, so spricht der Herr Zebaoth. Zacharja legt offenbar allergrößten Wert darauf, dass die Israeliten und auch wir heute zur Kenntnis nehmen, nicht er hat sich das alles ausgedacht. Es sind nicht seine Worte, die er da sagt, sondern es sind Gottes Worte. Gott sagt zu den Israeliten, nicht ich bin es gewesen, der euch irgendwelche Fastentage auferlegt hat, sondern ihr selbst habt diese Fastentage und die damit verbundenen Rituale ausgerufen. Und ich werde diese Fastentage jetzt in Festtage verwandeln. Es werden Freudentage sein, Tage voller Liebe, Wahrheit und Frieden. Liebe Hörer, das sind genau die Dinge, die uns heute in Kultur und Gesellschaft fehlen. Und hat schon mal jemand darüber nachgedacht, dass wir wieder anfangen könnten, die großartigen moralischen Werte der Bibel zu lehren? Das könnte große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben, da bin ich mir sicher. Eigentlich sagt Gott, ich möchte nicht, dass ihr mit langen Gesichtern vor mich kommt und dabei doch nur eine fromme Maske aufsetzt. Stattdessen möchte ich, dass ihr voller Freude zu mir kommt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, freuen Sie sich darüber, dass Sie zu Jesus gehören? Gott möchte, dass wir uns freuen. Und ich denke, dass diese Freude am meisten in einer christlichen Gemeinde vor Ort zu spüren sein sollte. Vielleicht fragen Sie jetzt, heißt das, wir sollen zum Beispiel zusammen Fußball spielen oder Gemeindeausflüge planen? Das können Sie natürlich auch tun. Aber in erster Linie meine ich, dass wir als Christen zusammen in der Bibel lesen sollten. Das bringt uns ganz bestimmt tiefe Freude. Denn ganz ehrlich, wenn es Ihnen keine Freude macht, in der Bibel zu lesen, dann ist mit Ihrem Christsein etwas nicht in Ordnung. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Zacharja-Buch. In Kapitel 8, in den Versen 20 und 21, heißt es weiter, »So spricht der Herr Zebaoth, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger einer Stadt werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen.« Mit diesen Worten blickt der Prophet Zacharja wieder weit in die Zukunft. In der Endzeit wird Jerusalem sozusagen Welthauptstadt sein. Vielleicht geschieht das ja auch in politischer Hinsicht, aber ganz sicher wird Jerusalem die Hauptstadt der Anbetung Gottes sein. Wieder betont Zacharja, dass Gott selbst diese Worte spricht. Er sagt es voraus und so wird es auch geschehen, auch wenn wir uns das noch nicht vorstellen können. Vers 22. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Hier lesen wir nicht, dass alle Welt nach Berlin oder nach New York kommt. Nein, da steht, viele Völker, Heiden in Scharen, werden nach Jerusalem kommen. Und wozu? Um den Herrn der Heerscharen zu suchen und ihn, den wahren Gott, anzubeten. Wenn Sie mich fragen, Jerusalem ist dafür eigentlich nicht der ideale Wallfahrtsort. Jerusalem ist einfach nicht dafür ausgerüstet, solche Massen von Menschen zu beherbergen, wie es in diesem Vers angedeutet wird. Doch die Verhältnisse in Jerusalem werden sich bis dahin gewiss ändern. In der Endzeit wird Jerusalem der Ort sein, wohin Menschen kommen, um Gott anzubeten. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie zum Beispiel im Buch Jesaja Kapitel 2, aber auch in anderen Prophetenbüchern. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, allen Prophetenbüchern Beachtung zu schenken. Ich persönlich habe den Eindruck, dass Zacharja in dieser Hinsicht zu kurz kommt. Dagegen scheint das Buch Daniel geradezu in Mode zu sein. Wenn Sie sich etwa in den Bibliotheken der Universitäten und Bibelschulen umschauen, dann werden Sie es schnell merken. Zum Buch Daniel gibt es jede Menge Literatur. Und dann schauen Sie mal, ob Sie etwas zu Sacharja finden. Daran herrscht oft echter Mangel. Mir sagte sogar ein Autor, dass es sich nicht lohnt, noch etwas zu Sacharja zu schreiben, denn er habe alles Wichtige bereits in seinem Kommentar zu Daniel abgehandelt. Da fragte ich ihn, hast du schon einmal daran gedacht, dass Prophetie nicht einfach subjektiv ausgelegt werden kann? Man kann auch nicht ein Buch der Bibel für sich allein lesen. Warum bringst du also nicht ein paar Gedanken von Sacharja mit hinein? Da sah er mich belustigt an und sagte, das ist nicht notwendig. Er war auch der Meinung, dass Gott mit dem Volk Israel fertig sei, dass die Geschichte Gottes mit diesem Volk zu Ende ist. Wenn man das denkt, kann man natürlich mit Sacharja wenig anfangen. Denn Sacharja macht deutlich, dass Gott mit Jerusalem und mit dem Volk Israel noch lange nicht fertig ist. Auch wenn es für uns ganz unwahrscheinlich klingt. Eines Tages werden Menschen aus allen möglichen Völkern nach Jerusalem kommen und dort Gott anbeten. Jedenfalls sagt das Sacharja. In Vers 23 berichtet er, »So spricht der Herr Zebaoth, zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.« Zu jener Zeit, heißt es im ersten Teil dieses Verses, und wir fragen uns natürlich, wann wird das sein? Nun, solche und ähnliche Ausdrücke finden wir in der Bibel immer wieder. Zu jener Zeit, an diesem Tag oder in diesen Tagen. Wann das genau sein wird, lässt sich aus menschlicher Sicht meistens nicht sagen. Aber Gott weiß sehr genau, wann es sein wird. Zu jener Zeit, heißt es in unserem Vers, werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Liebe Hörer, klingt das wirklich so, als ob Gott nichts mehr mit dem Volk Israel zu tun haben wollte? Überhaupt nicht. Und die Zahl 10 steht hier übrigens vermutlich ganz einfach für eine größere Anzahl von Menschen. Ich denke, dieser Vers bedeutet, dass in der Endzeit Leute aus allen Ländern der Erde Jerusalem sehr attraktiv finden werden und gern dorthin reisen möchten. Und warum? Weil sie dort Gott anbeten wollen. In diesem Zusammenhang finde ich die Beobachtung interessant, dass das Bewusstsein für die jüdischen Wurzeln unter den Christen in den letzten Jahren stark angewachsen ist. Es gibt zum Beispiel ein großes Interesse an Reisen nach Israel. Möglicherweise geschieht also bereits ansatzweise das, was in Vers 23 für die Zukunft vorausgesagt wird. Wir sind nun am Ende von Kapitel 8 angekommen. Zusammen mit dem 7. Kapitel bildet es einen historischen Exkurs, einen geschichtlichen Einschub. Das heißt, in diesen beiden Kapiteln geht es mehr oder weniger um bestimmte Dinge, die damals, zur Zeit Sacharjas, für die Israeliten wichtig waren. Mit Kapitel 9 kommen wir jetzt zum 3. und letzten Abschnitt des Prophetenbuches Sacharja. Ich nenne diesen Abschnitt prophetische Lasten und ich teile diesen Abschnitt in 2 Teile. Der erste Teil sind die Kapitel 9 bis 11, das ist sozusagen die erste Last des Propheten. Hier geht es um prophetische Aspekte des Kommens des Messias in diese Welt. Der zweite Teil umfasst die Kapitel 12 bis 14 und hier geht es um das zweite Kommen Christi in diese Welt, auf das wir heute noch warten. Dieser ganze neue Abschnitt behandelt ähnliche Themen wie die 10 Visionen in den Kapiteln zuvor, aber aus einem anderen Blickwinkel. Ausgegangen wird hier vom Volk Israel zur Zeit Sacharjas. Das war ein kleiner, verzagter Rest, der versuchte, den Tempel wieder aufzubauen. Gott hatte Haggai und Sacharja beauftragt, das Volk dazu zu ermutigen. Sacharja malt uns erst eine Szene der damaligen Zeit vor Augen und schaut dann auf die unmittelbare Zukunft, in der das Volk Israel für eine Weile den Segen Gottes erfahren wird. und dann schaut er mehrere Jahrhunderte voraus in die Zukunft. Er sieht, dass Gott mit dieser Welt einen Zweck und ein Ziel hat, nämlich das Kommen des Messias. Er sieht den Messias zweimal kommen, zuerst als Retter und dann als König. Beim ersten Mal ist sein Ziel das Kreuz, beim zweiten Mal ist es die Königskrone. Die ersten 8 Verse von Kapitel 9 enthalten die Prophetie des Gerichts über heidnische Völker. Dieses Gericht wurde von Alexander dem Großen vollzogen. Das heißt, wir können aus der Geschichte, aus dem, was passiert ist, dieser Prophetie die Erfüllung zuordnen, und deshalb sind diese Verse besonders interessant. Zur Zeit Zacharias waren manche Leute vielleicht zu optimistisch. Vielleicht haben sie sich gesagt, jetzt sind wir wieder in unserem Land, der Tempel ist wieder aufgebaut, jetzt werden sich bestimmt auch alle anderen Prophetien erfüllen. Deshalb sagt Zacharia, nein, in ferner Zukunft wird ein anderer König kommen, der über viele Länder herrschen wird. Zwischen diesem mächtigen König und dem Messias gibt es jedoch allerhand Unterschiede. Diese werden wir uns noch genauer ansehen. Der mächtige König ist Alexander der Große. Er war ein arroganter, anmaßender und ziemlich eingebildeter junger Mann. Aber er war auch einer der klügsten Generäle der ganzen Weltgeschichte. Er besaß nicht nur herausragende militärische Führungsqualitäten, er war auch ein begnadeter Politiker. Offensichtlich hatte er eine starke Ausstrahlung und deshalb auch unheimlich viele Anhänger. Lesen wir nun aus Kapitel 9 des Zacharia-Buches den ersten Vers. Die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach, und auf Damaskus lässt sie sich nieder. Denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Die Prophetie wird hier als Last bezeichnet. Das bedeutet, es handelt sich um ein Gericht Gottes. Unterbewusst war Alexander der Große ein Werkzeug Gottes. Er vollzog Gottes Gericht. Seine Armee besiegte das Land Hadrach und nahm die wichtigsten Städte ein, Damaskus und Hamat. Damaskus war schon damals die Hauptstadt des syrischen Reiches, und schon damals hatte Israel ständig Probleme mit Syrien. Die Städte, die in den Versen 1 bis 7 genannt werden, lesen sich wie der Bericht vom Durchzug der Armeen Alexanders des Großen auf seinem Feldzug nach Israel. Für uns heute ist das Geschichte, aber zur Zeit Zacharias war es Prophetie. Weil sich diese Prophetie so wortgetreu erfüllt hat, ist sie ein ganz besonderer Abschnitt in der Bibel. Liberale Theologen stören sich daran so sehr, dass sie die Zeit der Abfassung von Zacharia in die Zeit Alexanders des Großen verlegen. Alexander zog zuerst nach Kleinasien in die heutige Türkei und dort nahm er eine Stadt nach der anderen ein. Er hatte eine Armee von 50.000 Mann, das war für damalige Verhältnisse eine ziemlich kleine Armee. Deshalb konnte er niemanden aus seiner Armee in den eroberten Städten zurücklassen, sondern er musste die Städte entweder völlig zerstören oder sie wenigstens so sehr schwächen, dass die Bewohner ihn nicht hinterrücks angreifen konnten. Also machte er viele der hier erwähnten Städte völlig dem Erdboden gleich. Bemerkenswert ist noch das Ende von Alexander dem Großen. Er war zwar ein kluger Kopf, aber bereits mit 32 Jahren starb er. Das Reich Alexanders des Großen wird auch im Buch Daniel erwähnt. In Kapitel 2 wird es dort als die dritte Großmacht dargestellt. In Kapitel 7 dann als Panther und in Kapitel 8 als Ziegenbock. Zacharia prophezeit also den Feldzug von Alexander dem Großen. Wenn ich im Folgenden über den Feldzug Alexanders spreche, dann beziehe ich mich auf die Werke des Geschichtsschreibers Flavius Josephus. Er hat nicht nur die jüdischen Kriege beschrieben, sondern auch den Feldzug Alexanders, als dieser auf dem Weg nach Israel war. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese noch einmal Vers 1 und dann weiter die Verse 2 bis 4. Die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach, und auf Damaskus lässt sie sich nieder. denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyrus und Sidon, die doch sehr weise sind. Denn Tyrus baute sich ein Bollwerk und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen, und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Soweit aus Sacharja 9, die Verse 1 bis 4. Tyrus und Sidon waren damals sehr wohlhabende Handelsstädte. Jeder hielt Tyrus für uneinnehmbar, weil es auf einer Insel lag und dazu stark befestigt war. Tyrus wurde von den Phöniziern bewohnt. Das war ein Seefahrervolk, das sehr erfolgreich Handel trieb und dadurch ziemlich wohlhabend geworden war. Alexander der Große belagerte Tyrus 7 Monate lang. Heute kann man die Überreste von Tyrus besichtigen. Von der antiken Stadt selbst ist allerdings nichts übrig geblieben. Alles passierte so, wie es in unserem Bibeltext vorausgesagt wurde. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Beim nächsten Mal machen wir dort weiter, wo ich diesmal aufgehört habe, im 9. Kapitel des Buches Sacharja. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.